Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir müssen ernsthaft reden heute, Rita, über unsere Beziehung hier im Podcast. Ja, weil ich habe mir mal überlegt, was kostet uns das eigentlich hier?
Junge, du hast aber ein Mädchen.
Ja.
Das ist einfach mal ein Einstieg.
Ich habe gedacht, komm,
ich bringe… Ja, ist teuer.
Ich bringe mal das Mädchen mit, ne?
Ja.
Lass mal rechnen.
Ja.
Ja, was kostet denn so eine Beziehung, so eine Podcast-Beziehung?
Boah, wenn wir das aufrechnen, werden wir beide furchtbar unglücklich, oder?
Ich ahnte, dass du das sagst. Ich dachte, wir diskutieren vielleicht noch ein bisschen.
Lass mal, ja. Also, wenn man in Arbeitszeit rechnet und deine Fahrzeiten mit Gerätschaft und wenn man die Arbeit, also auch die physische und so ein, wie heißt das, einpreist?
Ja, ich hatte so an Blut, Schweiß und Tränen gedacht. Da dachte ich, okay, minus
macht
Blut.
Man ja alles gerne.
Ja,
wobei. Boah, ich menstruiere hier auch. Entschuldigung.
Hatte ich gar nicht drüber nachgedacht.
Und das ist anstrengend.
Und das fließt auch in diesen, nein, stellt euch das nicht vor. Wir beenden den Satz nicht. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, dass wir ja durchaus aus idealistischen Gründen angefangen haben.
Ja, ja. Und dann fing das an, dass man auf einmal recherchieren musste, tagelang. Es ist schon so,
und
dass
wollte.
Ich, je nach Thema, das ich ja dann im Zweifel auch selbst vorgeschlagen habe, denke, jetzt habe ich da 3 Arbeitstage drauf verwendet. Natürlich nicht zu der Zeit, zu der ich arbeite, sondern on top irgendwie. Aber aufgerechnet habe ich das noch nie. Ich habe immer eher das Gefühl, ich laufe hinterher und das ist noch nicht genug. Ich müsste dem sehr viel mehr Zeit geben und investieren, um mal bei diesem Vokabular zu bleiben.
Na, endlich sagt sie es.
Ja, ja, genau. Und ja, das ist ja jetzt wieder so ein Thema, da kommst du mir so um die Ecke und ich denke, hör mal, ich war so schön vorbereitet, jetzt stellt die so Querfragen. Aber genau das ist es, ne? Ich hatte mich beschäftigt mit dieser Frage, warum wir Beziehungen eigentlich immer mit so einem ökonomischen Vokabular beschreiben. Also das heißt immer, ist natürlich Quatsch, aber es passiert immer. Häufig, würde ich behaupten. Und es passiert auch so unter der Hand, also so Dinge, die man eigentlich gar nicht mehr als so großartig besonders empfindet. Und ja, mir fällt da ein gewisser Bruch auf. Ich bin mit einer relativ einfachen These gestartet, nämlich, dass das gar nicht sinnvoll ist, so zu denken. Also diese Frage, was kostet uns diese Podcast-Beziehung, beantwortet nicht etwas, was das Herz der Sache betrifft.
Genau.
Bei dieser These würde ich auch bleiben wollen, aber die Dinge streng zu scheiden und zu sagen, das eine ist das, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und das andere ist Podcast, das stimmt auch nicht. Also ich musste mir leider selber auf die Schliche kommen und habe vorher zu einfach gedacht und jetzt vielleicht etwas komplizierter. Ich weiß nicht, ob man da mit der Sache gerechter wird. Mal gucken.
Ja, ihr habt das Thema wahrscheinlich schon mitgekriegt. Es geht tatsächlich um Beziehungen, um Werte und wie wir das eigentlich formulieren. Und ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, dass ich so dachte, aber man kann das, also natürlich kann ich das quantifizieren.
Ja.
Aber nur in bestimmten Teilen.
Ja.
Ich kann halt nicht alles daraus quantifizieren. Also ich kann ja nicht den Erkenntnisgewinn quantifizieren. Ja, was kostet
vorher
eine…
Vorher war ich 3 doof und jetzt nur noch 2. Ich kann das sehr gut.
Ja.
Es sagt nur nichts aus.
Genau, aber das ist ja das, was da so on top kommt. Ne? Was kommt da eigentlich bei rum, wenn man das, also klar kann ich irgendeine Summe X nennen und sagen, das müsste so und so honoriert werden und so für die Arbeit, die wir da reinstecken. Aber da steckt ja auch ganz viel anderes drin, was Persönliches, Austausch, auch unsere Freundschaft.
Ja.
Steckt da auch drin?
Die ist dann eben auch in solchem zu bemessen, in diesem Vokabular.
In Doofheit.
Ja.
2 Doofe.
Genau, 2 Doofe. Und so viele Gedanken.
Ja, das rechnet mal durch.
Ja, aber es ist ja genau das, wie du jetzt auch gesprochen hast, hast du ja genau richtig gemacht, ne? Diese Frage nach, was kommt in der Summe dabei raus, was investiert man. Ich habe mal so gesammelt, was mir eingefallen ist an Vokabular, dass ich im… nicht engen Freundeskreis, aber sonst schon mal gehört habe. Zum Beispiel, also ein Slogan von so einer Partneragentur habe ich letztens gesehen. Man geht dann ja auch mit anderen Augen durch die Welt. Herzklopfen oder Geld zurück. Okay, weiß Bescheid. Dann sprechen Menschen regelmäßig, jetzt bin ich nicht mehr in Umkleidekabinen, aber da ging es um Dinge wie Marktwert.
Ja, ich musste gerade übrigens so dran denken, dass was für ein Krankenhaus nicht so ein guter Slogan ist.
Ja, Herzklopfen oder kein.
Ja. Hm. Ja, also nicht beliebig austauschbar, das
Nein,
Ganze.
Alle 11 Minuten. Im Krankenhaus auch nicht gut. Ja, sich vermarkten im Zusammenhang mit dem Marktwert auch. Partnerbörse. War mir vorher auch gar nicht so aufgefallen, dass das irgendwie eigentlich ein komischer Begriff ist. Beziehungsarbeit. Daran hatte ich mich dann wiederum schon abgearbeitet, begrifflich.
Und aufgehängt.
Ja, weil ich Beziehungsarbeit, also ja, Menschen sagen immer, ja, Anfang ist ganz leicht, aber dann ist Arbeit. Und ich denke dann auch immer so an Physik und die Formeln, was Arbeit so alles ist und an Marx. Und
wie viele Spaziergänge.
Denke, nein, bitte nicht, so gerne, lieber nicht. Und investieren natürlich, dann Quoten, Frauenquote, Männerquote, ist eigentlich auch so ein komischer Begriff.
Die brauchen wir ja in der Regel in Paarbeziehungen.
Naja.
Schatz, die Quote ist nicht erfüllt, wir müssen noch Kinder machen.
Oder andere Menschen reinlassen.
Oder
jetzt
so.
Jetzt mal nicht hier so normativ denken. Aber es ist ja echt auch die Frage, was lohnt sich, was kommt unterm Strich dabei raus, wie viel willst du noch investieren, dann wird Bilanz gezogen und all sowas.
Oh,
und
ja.
Dann habe ich so angefangen, ein bisschen rum zu recherchieren. Erstmal quer durch dieses Internet. Da ist mir ein schöner Satz untergekommen. Ich weiß aber nicht mehr wo, deswegen kann ich den nicht korrekt zitieren. Danach habe ich wieder angefangen, Bücher zu lesen. Das war besser. Nämlich, das stand in einen Artikel zitiere ich auch, im besten Fall war es da drin. Nämlich, dass zum Beispiel durch das Fremdgehen eine gewisse Schattenwirtschaft entsteht. Geil, ne? Weil man ja die Verhältnisse verzerrt. So nicht, ja. Mhm. So viele Singles sind auf dem Markt. So, und dann könnte man ja so Matches aushandeln, wie viele jetzt wie zusammenkommen müssen. Und dann macht das Fremdgehen aber eine Schattenwirtschaft.
Das ist dann
die Grauzone des Treffens, so das verzerrt dann so die Quoten.
Kann man das versteuern?
Ja, bestimmt. Im Hinterzimmer, muhaha. Also allein dieses Vokabular, ne, wir lachen jetzt, aber ich glaube, es durchdringt viele Lebensbereiche. Mhm. Und aufgestoßen ist es mir gar nicht in Bezug auf persönliche Beziehungen, sondern mir ist es das erste Mal aufgefallen, vor Jahren, schon lange, bei der Quantifizierbarkeit von Bildungsfragen, wo ich immer dachte, ey, das kannst du echt nicht so aufrechnen, es geht nicht, nicht dem Bildungsbegriff nach, den ich teile und auch nicht dem Beziehungsbegriff nach, dem ich anhängig bin.
Ja, und Bildung und Beziehung ja auch was miteinander zu tun haben sollten, im besten Fall.
Genau.
Also es geht ja nicht.
Ja, wäre schon schön.
Ja, aber wenn man sich das mal, also da, wo ökonomisch gerechnet wird, ne, ist ja so schon, ich stelle eine Lehrkraft, einen Lehrkörper mit EH dahin und dann unterrichtet diese Person diese Kinder und wechselt in einem bestimmten Rhythmus den Klassenraum und da muss der Stoff in der Zeit und so.
Ja, klar.
Also das ist ja schon sehr getaktet.
Völlig verregelt und natürlich gibt es da auch Stundenlöhne und ach, an der Uni kann man sich verrechnen lassen, je nachdem wie viele Arbeiten man betreut, dass man das aufs Deputat anrechnen lassen kann und all diese Dinge. Und die sind auch sinnvoll, da spreche ich gar nicht gegen. Es hat nur mit Bildung im engeren Sinne dann nichts zu tun.
Mhm.
So, ich glaube, das ist ein Kategorienfehler. Und bei Beziehungen bin ich erstmal, wie gesagt, auch relativ naiv davon ausgegangen, das kann man halt so nicht machen.
Mhm.
So, bleibe ich auch bei, wie gesagt, aber differenzierter als vorher. Denn was ja auch verkehrt rum argumentiert wäre, ist die Liebesbeziehung sozusagen als das große andere des ökonomischen Marktes zu imaginieren und zu sagen, ja, hier wird so alles verrechnet und da geht es um Äpfel und Birnen und Geld, aber in der Liebesbeziehung, da geht es doch um ganz was anderes.
Das ist ja auch eine miese Falle, ne?
Mhm.
Gerade da, wo es zum Beispiel um so Themen wie, Achtung, Care-Arbeit geht.
Ja, richtig. Ja. Die habe ich auch noch auf dem Zettel.
Ja, ich dachte mir das fast, aber das ist ja auch, also das nicht nur in Beziehungen Care-Arbeit, sondern auch Pflege zum Beispiel, ist es ja die gleiche Falle, ne?
Ja.
Also das ist ein Liebesdienst, ein christlicher Nächstenliebedienst. Das kommt auch daher, das habe ich mal mit einer historischen Pflegewissenschaftlerin besprochen, die sagt, es kommt halt daher, dass es in Deutschland vor allen Dingen so war, dass die Pflege von Schwestern gemacht worden ist. Also, ne?
Diakonischer Dienst.
Genau, diakonischer Dienst. Und dass das ein Akt der Nächstenliebe war. Mhm. Das ist natürlich sehr kostengünstig, so ein Akt der Nächstenliebe. Und jetzt, wo das sozusagen bezahlt wird, also wo die Pflege und das Betreuen von alten, kranken Menschen und Pflegebedürftigen professionalisiert ist, kostet das plötzlich Geld. Und es wird nicht so bezahlt, wie es sein müsste. Und das liegt halt daran, dass es aus diesem Begriff kommt, man tut das aus Nächstenliebe. Und deswegen ist es unsittlich, da Geld für zu fordern.
Ja, oder gar aufrechnen zu wollen. Mhm. Ne? Also nicht nur das Geld an sich verlangen, das nimmt man ja irgendwie noch hin. Das muss auch mehr als ein Taschengeld sein. Das ist alles viel Arbeit, so okay. Aber wenn es dann an dieses Aufrechnen geht, dann fällt schon auf, dass das einerseits zynisch und andererseits notwendig ist.
Nee, du man kannst kommt es ja, nicht, ja nicht aufrechnen.
Ja, das nicht, aber man muss schon, also zum Beispiel zeitökonomisch, muss ja in einem Pflegeheim irgendwie durchgerechnet werden, wie viel Personal man bräuchte, um sich so und so lang um eine Person zu kümmern. Und man kann es nicht unendlich nach oben verlängern und sagen, ey, da bleibe ich heute halt 25 Minuten da, obwohl ich eigentlich nur 3 hätte, weil es dann woanders wieder fehlt. Und das ist das Zynische daran, dass es eben nicht ja, eine Beziehungsarbeit ist, in der man frei wäre in der Zuteilung und gleichzeitig ist es eine Notwendigkeit, um diesen Dienst auch ernst zu nehmen, glaube ich. Also da sieht man schon schön diese Verquickung zwischen dieser paradoxen Struktur, ja, Liebe soll frei davon sein, jetzt auch im weitesten Sinne Liebe, aber wir kommen eben ohne das Vokabular nicht aus. Und es ist auch zynisch, es gegeneinander auszuspielen, finde ich auch. Also selbst in den jetzt nicht Care im engeren Sinne Diensten, sondern in den Normalbeziehungen, ich mache jetzt Gänsefüße, weil normal ist ja nichts, ist das natürlich zynisch zu sagen, so, das ist jetzt das ganz andere. Hier geht es um was anderes. Wir sind verliebt. Ja? Hier geht es gar nicht drum, wer wie viel macht oder so. Oder gar um Machtstrukturen im engeren Sinne und um Geldwerte und so. Und wo das besonders auffällt, ist, glaube ich, da, wo soziale Unterschiede sehr deutlich markiert werden.
Wobei es ja schön wäre, wenn es so wäre.
Ja,
also, ne,
klar.
Wenn das sozusagen ein paritätisches Geben und Nehmen wäre, das sich ergänzt, weiter wächst, austauscht, wie auch immer.
Da sind wir aber auch schon wieder bei Tauschbeziehungen und Bilanzierung, ne? Um zu sagen, es ist auf Augenhöhe und es ist gleich viel, macht man schon wieder irgendwie eine Rechnung.
Ja, also ich habe gehadert mit dem Begriff, mir fiel aber tatsächlich auch nichts Besseres in die Finger.
Ja, mies, ne?
Ja, voll gemein, weil man natürlich aber, glaube ich, auch darauf da so geprägt ist, das auch so zu benennen. Ne?
Ja, genau.
Aber, also es geht natürlich nicht um einen Tausch im Sinne von, so, ich habe jetzt das gemacht dafür, also du räumst die Spülmaschine aus und ich staubsauge. Mhm. Das ist damit ja nicht gemeint.
Aber es ist schon so, dass man es dann als fairer empfindet, wenn das irgendwie unausgesprochen so in etwa passt.
Na klar.
Ne? Und was da immer so als Gegenfolie im Raume steht, ist, großes Wort, würde ich jetzt gerne mit einer Historikerin sprechen, Romantik.
So. Ja.
Romantik, das ist eigentlich die Gegenfolie zu einer ökonomischen Tauschbeziehung, die wir auch im Liebesleben so quasi etablieren, dann würden wir sagen, das ist ja total unromantisch. Wenn man jetzt sagt, du machst 2 Stunden Hausarbeit, ich mache 2 Stunden, wie viel ist denn Bügeln wert im Gegensatz zu? Ist ja unromantisch, das aufzurechnen. Ne? Und, ja, genau. Oh, das kann ja sehr romantisch werden. Ich frage mich nur gerade, wie.
Mit den Gummihandschuhen.
Und Duftsteinen oder was man da so.
Duftkerzen im Bad.
Duftkerzen, ja. Ratatouille habe ich das früher immer genannt, das heißt aber Potpourri. Ich habe das immer nicht auseinandergekriegt, die beiden Worte. Wie dem auch sei. Also das so gegeneinander auszuspielen und zu sagen, das ist unromantisch, heißt ja auch, Romantik ist frei von all diesen Bezügen. Mhm. Und ein Teil davon stimmt ja, die romantische Bewegung.
Dabei lässt sie sich so gut vermarkten, die Romantik,
ja,
am Valentinstag,
genau,
zum Beispiel.
Und das ist halt das Erbe der Moderne, ne? Dass sie die Romantik eingepreist hat in, ich würde sagen, in konsequentester Weise. Also, ja, doch.
Wem auch immer das eingefallen ist, mir ist es letztens zugespielt worden. Man kriegt ja als Journalistin immer so Pressemitteilungen und so, 111 Dinge, die man am Valentinstag machen kann während Corona. Und ich dachte nur so,
dem Fenster gucken.
Ich habe nur zurückgeschrieben.
Aus dem offenen Fenster
nicht gucken. Nicht mein Thema.
Ach so. Mich hätte es auf einer wissenschaftlichen Basis interessiert.
Mich hat das so wirklich genau gar nicht interessiert, weil ich das so künstlich herbeigeführt
führe. Die Frage ist ja, kann man es auch an einem anderen Tag machen? Möglicherweise. Vielleicht.
Jetzt bring mich nicht auf Ideen. Nicht am 14.
Ich habe ja sogar die irre Idee, dass selbst wenn eine Heirat stattfindet, das nicht der schönste Tag im Leben sein muss.
Nein.
Abgefahrenerweise.
Das ist,
obwohl man selbstverständlich mehrere Jahre und mehrere tausend Euro investiert
mehrere
in das Ganze.
10.000 Euro.
Ach so, Entschuldigung. Ich kenne mich ja auch nicht so aus. Ja, aber dass man darüber lachen muss, ist so schlimm, oder? Weil das mittlerweile schon irgendwie als normal gilt für viele, die ich nicht kenne. Aber es gibt schon diesen Markt und es wirkt zu Markte getragen, was Beziehung zu bedeuten hat. Und natürlich ist das eine Perversion des Romantikideals. Das romantische Ideal geht ganz sicher nicht davon aus, dass man so und so viel beim ersten Date ausgeben muss oder dass wer wen einladen muss und bezahlen muss, damit damit eine Beziehungsaussage gemacht wird. Andererseits wird über Geld und Tauschbeziehungen schon immer auch eine Beziehungsaussage gemacht.
Aber das Witzige ist, gerade als du Markt gesagt hast, habe ich sofort an Heiratsmarkt gedacht.
Siehste.
Und es war ja ursprünglich, also die romantische Beziehung war ja ursprünglich
ein Störfaktor.
Ein Störfaktor und auch gar nicht vorgesehen, weil sie auch unökonomisch war. Das heißt, diese ganzen Beziehungsnummern, die kommen ja eigentlich aus der oder hatten lange Tradition in der Ökonomie, auch über verschiedene Kulturen hinweg. Ne? Ja. Wenn man so an Mitgiften denkt und so.
Klar.
Das ist interessanterweise ja, oh, jetzt hätte ich hier gerne eine Expertin sitzen oder einen Experten für genau diese Sachen.
Mhm.
Weil das ist ja schon spannend, ne? Also warum man eine mitgiftet.
Genau. Ja, EthnologInnen kennen sich damit sehr gut aus. Das ist kulturwissenschaftlich auch echt interessant, dass es fast überall zu finden ist. Und dass meistens die Töchter irgendwie bezahlt werden müssen, weil das jetzt ein Mann, die in ihren Haushalt nimmt, obwohl die ja dann, Entschuldigung, die ganze Arbeit macht. Aber gut.
Was ist die auch so viel?
Ja, was reden wir? Das ist echt eine subtile Form der Rache, ne? Jetzt fress ich dem die Haare vom Kopf. Und unsere Kinder auch. Die werden von Anfang an gestopft.
Ja,
kostet teuer, so eine Familie.
Da presse ich alles zurück.
Genau. Ich hole mir zurück, was ich an Leinen eingebracht habe. Aber ja, es ist schon, also es ist darüber hinaus wirklich kulturwissenschaftlich interessant,
total,
wie das so meistens geregelt wurde und dass diese romantische Beziehung eigentlich eine Ausnahme ist. Mhm. Und dass auch diese freie Wahl der Partnerschaft natürlich Erbe von Freiheitsbestrebungen ist, aber immer noch so eine Blüte auf einem sehr verzweigten Ast der ganzen Geschichte, an dem noch sehr viel andere Blüten wachsen. Und es ist so gesehen auch kein Wunder, dass sich das mischt. Also es gibt natürlich kein so ganz radikal anderes, weil es eingebunden ist in die gesellschaftlichen Strukturen. Aber es gibt radikal anderes in menschlicher Beziehung, da müssen wir dringend drüber reden. Jetzt nicht, dass alle denken, was? Sie hat ihren Standpunkt einfach aufgegeben. Nein, so leicht geht es dann auch wieder nicht.
Nicht mit der Rita.
Aber also ich glaube, für unseren Kontext am wichtigsten ist diese große Spannung, dass es früher so eine Wirtschaftsgemeinschaft von Großfamilie gab, die ja auch einfach Produktionsgemeinschaft war. Heute würde man halt Team sagen. Wir sind ein gutes Team. Und
ich bin hier Familienmanagerin.
Ja, ja, ich leite ein kleines Familien.
Und
genau. Und früher war das halt die Großfamilie, die hatte auch jede zu tun. Und dann kamen die Bedingungen der industriellen Produktion und haben das sozusagen klein-klein gemacht. Dann kam das Ideal der Kleinfamilie und unter jetzt postindustriellen, postmodernen Bedingungen gibt es ja schon diesen Grundzug zur Individualisierung. Das heißt nicht unbedingt Vereinzelung, da habe ich auch nachgelesen, weil auch das ist zu einfach zu sagen, wir individualisieren. Wobei, naja, in vielen Bereichen stimmt das schon, ne? Wir sitzen sehr viel allein vor Bildschirmen. Was heißt wir? Natürlich nicht alle.
Ich.
Aber du, genau, ich auch und das reicht ja wohl. Nee, also zu sagen, Individualisierung kann problematisch sein, ist, glaube ich, eine These, die man stützen kann, dass Individualisierung per se Vereinzelung bedeutet, nicht. Denn,
genau, ich hätte jetzt auch gesagt, das ist mehr so die Zersplitterung der Einheiten. Ne? Ja, also du genau. hast halt nicht mehr die Großfamilie, sondern hast halt wirklich kleine Familien, die ja. auch nicht mehr so eingebunden sind in diese Familien oder familiären Bezüge,
genau, ich
auch
glaub,
nicht
das
unter
ist der
Freundschaften.
Punkt.
Ne? Mhm. Also das gibt es, ich sehe diese Modelle, wo Freunde die Kinder anderer Freunde nehmen und sich austauschen und sozusagen eine andere Form der Großfamilie leben
ja.
und sich gegenseitig unterstützen. Ich sehe aber auch sehr häufig und sehr viel, dass das eben nicht mehr vorhanden
ja.
ist. Ne? Dass es einfach eine Einheit, jetzt nicht symbiotisch, aber sondern trotzdem eine Einheit aus drei Personen ist,
mhm.
ne? in aller Regel. Und die dann aber auch einen sehr verteilten Freundeskreis haben. Das heißt nicht, dass die keine Freunde haben, aber die sind mhm. halt nicht in unmittelbarer Umgebung und das macht es halt schwierig.
Ich glaube, dass das jetzt gerade unter den Pandemiebedingungen.
Rita sagt das auffällt. Wort nicht mehr.
Nee, ich möchte das nicht mehr. Ich stecke mich dann an mit Bar, wenn ich das sage. Nee, aber das ist ja genau das, was auffällt, weil du mit diesem Modell relativ lange relativ gut fahren konntest, glaube ich, jetzt so Westeuropa und gerade urban ging das irgendwie gut mit so Wahlverwandtschaften mhm. und sich so zu verteilen und mit der die und die Beziehung zu haben und mit dem die und die und so für alles irgendwie ein Netzwerk geflochten zu mhm. haben, wo man jetzt nicht großartig dafür sorgen musste, jeden Tag präsent zu sein oder mhm. so. Und dann fällt man zurück in die engsten Strukturen oder ist allein und trifft die Leute eher nicht mehr, wenn man denn mitmacht und vernünftig ist. Also
und ich überlege gerade,
implodiert das sozusagen.
Ja. Ob das damit auch zu tun hat, dass man auch eine Form von Ökonomisierung sich Leistungen leisten kann, also
ja.
zukaufen kann sozusagen,
glaube
das, was
schon,
man
ja.
braucht und dafür eben dann nicht mehr den Freundeskreis braucht. Also mhm. ne, ab einem gewissen Alter, da schleppen nicht mehr die KommilitonInnen die Möbel, sondern
ja.
naja, das Umzugsunternehmen.
Und da sind sie recht dankbar für.
Ja, ich hörte auch davon. Bei mir sagen die immer, ich habe Rücken, ich habe hier Knie und so, ich kann nicht
mehr
Treppen laufen.
Bei mir wurde vorher gefragt, hast du die LPs noch und die Bücher? Nein, nein, ich habe nur noch Dateien.
Mir wurde angedroht, dass niemand mir helfen wird, meinen wunderschönen Apothekerschreibtisch
Was?
Aus der vierten Etage, ja, wird nicht mehr runtergetragen.
Ich würde. Ach, versack einfach in der Wohnung, geht auch.
Ja, habe ich auch überlegt. Ich gehe einfach nicht mehr raus, weil kann es sowieso keiner leisten.
Ja.
Nee, aber das ist ja so, ne? Also auch diese, lass es den Umzug sein oder was auch
Klar.
immer, das sind ja einfach Events, da trifft man sich, da packt man zusammen an. So, das hat ja auch was mit zwischenmenschlicher Interaktion zu tun.
Ja.
Wenn es gut läuft, hast du eine vegane Gulaschkanone da.
Viele hätten schnelles Ende
genau,
für die
dann,
Kanone.
Und dann Bier.
Am schlimmsten Veginette. Waren die, Entschuldigung, aber wenn der jetzt zuhört, ne, der mit seinen italienischen rahmengenähten Schuhen zum Umzug meines besten Freundes auftauchte und dann die Hälfte der Zeit neben dem Umzugswagen gestanden hat und geraucht hat, dem haben wir am Ende immer seine Jacke hoch und runter getragen. Heimlich. Und er war ständig auf der Suche nach seiner Jacke. Das war unsere subtile Rache. Hey, geh mal hoch, ich glaube, die ist oben. Ach, jetzt ist sie wieder unten.
Ihr seid schlechte Menschen.
Ja, aber mit Spaß.
Bei euch. Naja, aber das ist ja, also ne, es gibt ja ganz viele solcher Events. Wenn die nicht
ja.
mehr stattfinden und du kannst dir alles zukaufen, du wirst natürlich unabhängiger. Du kannst auch besser planen. Das
ja.
ist ja so, ne? Wenn man,
das stimmt.
Das, wenn nicht kommt, so ich komme um drei, ach nee, wird doch Viertel nach drei, oh jetzt ist halb vier. Das ist ja was anderes, wobei das nicht zwingend anders sein muss, wenn man DienstleisterInnen hat, aber gut.
Ja,
aber bei einem Freund wärst du halt sauer, bei dem Dienstleister bist du auch sauer, aber kannst halt, stehst in einer anderen Beziehung und sagst ja dann.
Und bezahlst dann die halbe Stunde nicht oder irgendwie
richtig,
sowas Sackiges.
Und das sagt man ja dann auch ganz gerne, ne? Und das ist ja das Schöne, dass
da
man.
Da zahle ich nicht für.
Ja.
Sag ich nie, traue ich mich nie.
Aber ja, aber es gibt ja Menschen, die machen das, ne?
Ja,
diesen Service habe ich nicht bekommen, da zahle ich nicht für. Das kannst du in der Freundschaft nicht machen. Ihr habt dem jetzt die Jacke, aber ihr könnt ja nicht, ihr könnt ja nicht hingehen und sagen, ja, da kriegst du aber einen Gulasch weniger
so,
jetzt.
So, die Jacke ist weg. Kannst du jetzt mal gucken.
Habe ich als Honorar einbehalten.
Gucci-Zeug da.
Aber das machst du ja nicht.
Nein, natürlich
so,
nicht.
So, und das ist ja
genau.
wirklich dann der Unterschied zur Dienstleistung. Es macht dich auch emotional unabhängiger.
Ja.
Du stehst nicht, also in einem Verhältnis.
Mhm, das
so.
Stimmt. Gleichwohl steht man ja zu seinen Mitmenschen immer in einem Verhältnis. Das übersieht man dann ganz gerne. Ätzend, ne? So zu tun, als sei man in erster Linie Homo oeconomicus, ist halt auch Käse, weil sehr verkürzend. Da können wir vielleicht gleich noch länger drüber sprechen. Aber vor allen Dingen ist mir aufgefallen bei dem, was wir jetzt besprochen haben, auch das markiert wieder soziale Unterschiede, ne? Wenn ich mir das leisten kann, keine Ahnung, mein Essen einzukaufen, eine Putzdienstleistung einzukaufen, den Umzug zu bezahlen und so. Natürlich habe ich das Gefühl, freier zu sein, weil ich mich frei kaufe.
Absolut.
Von Pflichten oder so. Das heißt aber nicht, dass ich sozial irgendwie unbedingt glücklicher wäre.
Nee.
Und da zeigt sich schon, man kann das verrechnen irgendwie in Zeiten und Freizeiten, die man dann hätte, um sie Freundinnen und Freunden zu widmen oder so. Ob das passiert, ist halt die nächste Frage. Es ist auf jeden Fall halt zu einfach, wenn man das so gegeneinander hält.
Ja, genau. Das ist ja auch das Ding. Also natürlich, wenn du das alles bezahlst, musst du nicht auch in Beziehung investieren. Ja, ich sage das jetzt bewusst so. Weil das ist auch langwieriger. Also es kostet mehr Zeit, beziehungsweise eine Beziehung zu pflegen. Ja, du kannst nicht einfach Freunde ständig nur anrufen, wenn man was von denen braucht.
Ja.
Das finden die irgendwann ziemlich doof.
Ich kann
doof.
Das Umgekehrte nicht. Ich kann mit Dienstleistern nicht freundschaftlich umgehen. Das ist so schlimm. Am Ende bin ich immer gut Freund mit allen, die.
Man kann das Menschliche ja auch nicht abkaufen. Also du hast ja kein Recht, nur weil du eine Dienstleistung kaufst, die Person dann anzukacken.
Nee, ankacken nicht, aber so ignorieren, den Dienst tun lassen und nichts tun, ist mir unmöglich, kann ich nicht. Ich muss sofort irgendwie freundlich sein, auf so
Schokolade,
komische Weise, was
aufs
anbieten,
Sofa.
Genau. Den auf den Sack gehen. Nee, jetzt gehen sie aus dem Weg, wir haben hier Abläufe. Ja, ich wollte nur nett sein. Soll ich den Karton? Nein! Nein! Gehen Sie weg! Ja, ist ja gut.
Puh. Das ist völlig unökonomisch, was du machst, Rita.
Ja,
Hör auf damit.
Habe ganz viele freundliche Putzleute kennengelernt, mit denen ich zum Teil noch echt ganz gut verbandelt bin, so, weil ich das nicht kann. Ich muss mit denen sprechen und fragen, na, wer bist du denn so? Ich weiß auch nicht, warum das blöde Rheinland ist wahrscheinlich schuld, wo man immer so von rechts ins Gespräch einbiegt und dann zack, ist man auf der Autobahn und kann nicht mehr weg. Aber manchmal habe ich mir das schon gewünscht, dass ich das klarer unterscheiden könnte und irgendwie sagen würde, okay, da ist jetzt jemand, den bezahle ich für eine Dienstleistung, hier, nimm die Kohle, geh mir nicht auf die Nerven, sprich am besten gar nicht mit mir. Das würde gut funktionieren, so bin ich leider nicht. Aber
es kommt drauf an, wie sehr man mich in dieser, also in der Beziehung, die man da führen möchte im Zweifel, vereinnahmt.
Ja, ja.
So, das ist
ja,
so
ein, dann werde, das kann ich
ja,
auch überhaupt
genau,
nicht vertragen.
Das kann ich überhaupt nicht vertragen. Und dann ist mir lieber, ich kann jemanden dienstleistungsmäßig.
Ja, ja.
So.
Ich kann das nur nicht von vorne weg. Ich kann mich dann distanzieren ab einem gewissen Punkt. Dann wird es auch immer doof und hässlich.
Immer dooferer.
Weil ich den Prozess gegangen bin. Ich kann es irgendwie nicht gut von Anfang an. Aber das muss ja die HörerInnen jetzt nicht, mein Psychogramm muss euch nicht interessieren.
Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben.
Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich diese Homo oeconomicus-These mit Leib, Seele und all meinen Elementarteilchen ablehne. Jedenfalls ihre verkürzte Form. Natürlich handeln wir ökonomisch, natürlich gucken wir nach unserem eigenen Nutzen in vielen Dingen, aber es ist eine extreme Verkürzung menschlichen Zusammenseins, wenn man es subsumiert unter diese These, weil noch so viel anderes gleichzeitig passiert.
Ja, und weil ich finde, dass da manchmal so ein blöder Druck aufgebaut wird, wenn man versucht, bestimmte Sachen zu verrechnen. Also ne, es gibt ja Menschen, die sind einfach aus welchen Gründen auch immer, benötigen die Hilfe und Unterstützung. So, dann kann man sich dafür entscheiden, diese Hilfe zu leisten und diese Unterstützung. Und zwar ohne, dass man anfängt zu rechnen. Also ohne, dass man sagt, ja, ich mache das jetzt, damit ich irgendwann später, dann habe ich dann ein Guthaben oder so hinterlegt. Und das, glaube ich, ist total …
Vielleicht noch nach dem Tod. So, genau. Ne, eingezahlt für nicht in die Hölle kommen oder so ein Quatsch.
Ja, entweder nach dem Tod oder eben für ganz blöd fürs Testament.
Ja,
ne?
Ja, schon klar.
So, aber das zu machen, das ist gar nicht so einfach und es ist auch, finde ich, total schwer zu vermitteln, zu sagen, ich mache das, ich engagiere mich auf eine bestimmte Art und Weise in einem familiären, freundschaftlichen Umfeld, ohne dass ich da was zurück will und auch wissend, dass das nicht aufzurechnen ist.
Ja, was einem dann gerne vorgeworfen wird, das ist auch wieder eine Parallele zur Bildung, ist, du kannst zwar behaupten, das sei ohne Kalkül, aber irgendwie lohnt es sich für dich ja doch. Dann sagt man immer gerne, ne, These vom erweiterten Egoismus, das ist gar kein Altruismus, du machst das, weil du was davon hast und so frei von Kosten, Nutzen ist es ja dann doch nicht. Selbe Argumentation bei Bildung, ja, kann man ja selbstzwecklich denken, am Ende hat man aber was davon und schreibt es sich irgendwie doch in den Lebenslauf und kriegt den besseren Job. Die Frage ist ja, mit welchem Ziel ich starte sozusagen.
Genau,
also ob ich sage, ich will was davon oder jetzt mal gucken, mir ist erstmal die Handlung wichtig.
Naja, und die Beziehung zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass du nicht einfach irgendwann in den Sack haust.
Ja.
Und zum Beispiel schon oder mitbedenkst, dass es auch Phasen geben kann, in denen das, was du dir davon erhoffst oder was sich vielleicht bei dir eben nicht altruistisch, wo du denkst, da habe ich was von, dass sich das nicht einstellt.
Ja.
So.
Und sondern es einem verschärft auf die Nerven geht und man trotzdem weitermacht.
Genau. Und also viele Menschen mit Kindern oder auch Tieren kennen das.
Ich wollte gerade auf Kinder zu sprechen kommen. Das ist so ein Zufall.
Bitte schön, so ein Zufall, wie du da aber subtil hingeleitet
pass
hast.
Pass mal auf. Der Soziologe Ulrich Beck hat einen schönen Satz gesagt, beziehungsweise geschrieben, nämlich die Beziehung zum Kind ist eigentlich die letzte unkündbare und unaustauschbare Primärbeziehung. Bei allem anderen, ja, kann man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, das mit dem Unkündbaren.
Haben wir, ja, in gewisser Weise ist es unkündbar. Also ich kann mich von meinen Eltern, ich glaube, es gibt einen juristischen Akt und es gibt ja auch das Erbe ausschlagen und da wirst du dich sehr viel besser auskennen. Es gibt diese Möglichkeiten, sich zu distanzieren, aber dass man Kind seiner Eltern bleibt, immer, wobei man auch Schwester seines Bruders oder seiner Schwester bleibt, mal davon abgesehen. Aber zu sagen, das hat eine spezielle Qualität, eine Eltern-Kind-Beziehung, weil es unaustauschbar ist und weil es eine Primärbeziehung ist. Während wir in anderen Beziehungen, ja, das mit der Austauschbarkeit doch ganz gut gelernt haben.
Möchten Sie mein Geschwisterchen mitnehmen?
Auch mit der Kündbarkeit, genau. Wie groß sind diese Babyklappen? Fragen ältere Kinder ja auch manchmal. Habe ich schon gehört. Passt das da noch rein? Möglicherweise, aber wir versuchen es nicht.
Gute Antwort.
Ja, und warum versuchen wir es nicht? Aus unterschiedlichen Gründen und unter anderem sicher auch aus ethischen Gründen. Jetzt nicht nur, aber unsere Lebenswelt ist ja geprägt.
Was übrigens, nur um es an der Stelle zu sagen, was nicht heißt, dass man sich über Babyklappen an sich lustig macht.
In keiner Weise, also, natürlich nicht. Also das ist gut, dass es diese Einrichtung gibt und das nimmt Leid von den Schultern vieler Menschen, die in Kindern eingeschlossen. Also zynisch ist das, wir lachen darüber.
Ja,
weil es
genau, weil wir
Beispiel
selber
auffällt.
Nicht betroffen sind und weil es natürlich eine kuriose Situation ist, wenn Kinder das fragen.
Ja, ja,
ne? Aber grundsätzlich gibt es eine Sensibilität dafür, dass das eben nicht witzig ist.
Ja, klar, natürlich. Genau das ist ja der Punkt, dass wir eben auch ethisch argumentieren müssen. Man kann nicht über alles Witze machen, genau deswegen, weil unsere Lebenswelt auch normativ und ethisch eingerichtet ist und weil man das weiß.
Mhm.
Lebensweltlich weiß, rational weiß, in einer anderen Weise als ökonomisch rational. Es ist einfach eine andere Rationalität, die sich entfaltet. Und wir können, das ist jetzt Nida Rümelins These, das zitiere ich nachher auch, nur zu, er nennt das kohärenten, also zusammenhängenden, die ein ganzes Leben garantieren sozusagen, zu solchen Lebensentscheidungen kommen, wenn wir eine Vielfalt von Gründen gelten lassen für unsere Entscheidungen. Also nicht nur ökonomische Gründe, sondern viele Gründe, auch nicht nur ethische, meinetwegen auch ästhetische, logische, eine Vielzahl von Gründen. Und da kommen wir zu kohärenten Entscheidungen und das ist eigentlich Beziehungsleben, glaube ich. Wenn man sich das klar macht, dann merkt man auch, wie viele Streitsituationen so an der Sache der Beziehung eigentlich vorbeigehen, weil man gerade sich so an einem Segment aufhängt und die Beziehung ist ja aber sehr viel mehr als das. Und um kohärent sozusagen eine Entscheidung zu treffen, die das Leben beider betrifft, müsste man eigentlich breiter gucken und sagen, okay, das zählt alles noch mit und ich kann Person nur sein, wenn ich das alles auch gelten lasse.
Ja, und es ist auch eine Frage der Gewichtung und das finde ich halt spannend,
ja,
ne, an dem Gedanken einfach zur Pflege, wenn wir da nochmal anknüpfen. Die Frage ist ja wirklich, welche Gewichtung hat was? Wie viele Räume schaffe ich auch? Natürlich muss ich eine Taktung berechnen, aber ich könnte auch einen Puffer mit einberechnen. Ja,
ja? Ja, klar.
Wenn der nicht existiert, wenn ich einfach nur takte und sage, naja, der geht halt in 3 Sekunden von Zimmer A nach B und dann tak, 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 tak und da gar keine Puffer mehr mit einberechne, für das Menschliche. Und das ist ja, glaube ich, die Kritik, die es halt häufig auch an ökonomischen Bezügen gibt,
genau,
dass die so kalt und eindimensional berechnet sind. Und deswegen finde ich das ehrlich gesagt einen sehr spannenden Satz, zu kohärenten Beziehungen eben auch im ökonomischen Sinne zu kommen.
Ja.
Indem das andere mit eingerechnet ist.
Ja, genau. Letztlich geht es da, also wenn du sagst Zeit und Taktung, geht es um die Gegenüberstellung von Rhythmus und Takt.
Mhm.
Also wir sind natürlich dran gewöhnt zu takten und nach der Uhr zu leben, die an der Wand hängt, die uns irgendwie Stunden zeigt. Lebenszeit ist aber ja was anderes und Rhythmen sind auch was anderes. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen,
ja,
in Bezug auf Langeweile. Und wenn man unter Menschen ist, das heißt, sollte, wenn ich eine Sollensaussage mache, ist schon wieder normativ, aber ja, da sollten zumindest auch Rhythmen eine Rolle spielen, weil sie eben zur Kohärenz der Person gehören, dass ich eigene Rhythmen habe und einer geht so und so schnell von Raum A zu Raum B und jemand anders braucht lang zum Essen, jemand anders ist das Essen nicht wichtig, der macht das ganz schnell, braucht aber woanders Zuwendung. Das ist uns irgendwie alles klar, aber wir kriegen es nicht gut unter die Knute des Ökonomischen.
Nee.
Und das liegt dran, dass es nicht gehen kann. Es ist ein Kategorienfehler. Man macht es nicht einfach nur nicht differenziert genug, sondern es geht nicht. Das kann man nicht.
Aber unter dem, es wird gemacht zum einen und zum anderen, am Ende leiden Menschen darunter. Das merken wir zum Beispiel auch im Kreißsaal. Ja?
Ja.
Das Geburten, das ist schön, dass man da so eine Durchschnittszeit errechnet, aber das funktioniert halt im Praktischen nicht.
Ja, ja.
Weil man kann halt nicht sagen, sorry, wir haben hier nur 3,5 Stunden.
Komm zu Potte.
Jetzt komm mal da raus.
Ja.
Ja.
Kann man machen, funktioniert aber nicht.
Genau, funktioniert aber nicht, weshalb man ja versucht, das so zu machen, dass man es planen kann, ja, was ja auch nicht allen gerecht wird. Ich finde das wirklich grundsätzlich auch da, wo es um Menschen geht, also wo es um wirklich um die Gesundheit von Menschen geht, um Leben geht, also völlig, völlig sinnfrei, das in diese ökonomischen Bezüge zu stellen, in denen es im Moment steht.
Mhm.
Das macht halt nicht alles besser.
Ja, klar. Also da bin ich voll dabei. Das ist ja auch Teil meines Ärgers über dieses Vokabular. Andererseits versuche ich, wie gesagt, das nicht zu arg auseinanderzutreiben und auch zu sehen, dass Geld zum Beispiel symbolische Eigenschaften hat.
Mhm.
Wie viel wir für etwas bezahlen, macht eine Aussage darüber, was es uns wert ist. Das hatten wir ja eben mit der Care-Arbeit.
Ja, beziehungsweise wenn ich so an Mieten denke, ist immer die Frage, wem das was wert ist, ne?
Ja, klar. Ja, ja, wenn du aber bereit bist, weiß ich nicht, 2/3 deines Einkommens auf das Wohnen zu verwenden, macht das eine Aussage darüber, wie wichtig dir Wohnen ist, wenn du da eine freiheitliche Entscheidung drüber triffst. Ne?
Genau.
Muss man immer in Klammern dazu sagen. Aber das ist ja das Theorem unserer Gesellschaft, dass wir das ständig freiheitlich entscheiden würden. Und genau das ist halt die Krux. Ich glaube, das stimmt eben nicht, sondern Menschen befinden sich in einem ständigen, Waldenfels würde sagen, zwischen Pathos und Response Prozess. Und manchmal antwortet man auf was, ehe die Frage gehört war.
Mhm.
Also man ist so unterlaufen von ganz vielen sozialen Bezügen und mag die aber ständig gar nicht sehen. Also in wie vielen Beziehungsgefügen wir auch stehen. Ich bin ja nun eine, die gern allein ist, zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, gerade ist es wirklich arg reduziert und überschaubar.
Ja.
Es schafft mir aber nicht mehr Platz in meinem Leben.
Nein, man ist natürlich auch ein Stück weit jetzt privilegiert, wenn man
allein
so die Grundbedingungen dafür mitbringt,
mit
anderen Menschen eh nicht so gut klarzukommen.
Klarkommen zu wollen.
Ja, klingt blöd, aber das ist jetzt ein Vorteil, also gewissermaßen anders sozial zu sein. Trotzdem, wenn ich drüber nachdenke, ist meine Herkunft natürlich eine soziale. Ich bin aus anderen Menschen hervorgekommen. Ich bin mit anderen Menschen groß geworden. Und selbst wenn ich mich gegen diese anderen Menschen entscheiden würde, wäre das noch ein Akt der Sozialität, mich dagegen zu mich davon zu unterscheiden und mich dagegen zu entscheiden. Also wir kommen aus diesem Sozialsein ja nicht raus.
Naja, du willst ja auch trotzdem sozial sein. Es geht ja nur darum, wie ausgewählt sozial du sein möchtest.
Also ja, ich glaube, es gibt schon Menschen, die sich so sehen, so einsamer Wolf oder Wölfin oder so. Ich glaube schon, dass das für viele zählt oder dass es eben auch Spektrumsbilder gibt, in denen das einfach nicht so vorkommt. Also das ganze Autismus-Spektrum, da können wir jetzt länger drüber sprechen. Aber da gibt es natürlich Nischen, in denen man gar nicht unbedingt so freudig erregt ist, jetzt viele andere zu treffen.
Nee, nicht viele, aber das, also ausgewählte auch, Beziehungen
ja,
gibt es ja dann doch.
Ja, die gibt es halt auch, wenn ich sie kündige. Auch wenn ich sage, das lässt sich ja gut vorstellen, ich möchte als Eremitin leben, lass mich in Ruhe. Ich brauche nur eine Hütte irgendwo im Wald, das gibt es ja schon auch. Mhm. Und ich möchte möglichst wenig Kontakt, selbst das ist eine soziale Aussage. Und das Leben bis dahin ist auch gewachsen auf einem Berg von Sozialität, den man halt nicht nur ökonomisch verrechnen kann. Also ich glaube nicht, dass man da mit einem Kosten-Nutzen-Kalkül, weil komm, wie viel haben mir die Menschen bisher gebracht und das hat mir alles gar nichts gebracht, da will ich lieber die einsame Hütte. Also, da geht's
weiß,
halt
um, ob es diese Gedanken nicht doch gibt.
Möglicherweise, aber ich behaupte, andere Gründe spielen auch eine Rolle. Würde ich mich mal aus dem Fenster hängen und das behaupten.
Ja, wenn wir jetzt eine Eremitin oder einen Eremiten, ach nee.
Ja, ja. Versuch mal.
Ja, ist aber auch schwierig. Vielleicht
per Zoom vielleicht.
Ja, ja, doch, per Zoom. Per Zoom, wenn ich geht.
Ja. Jetzt Person, die, per Zoom.
Genau. Die Antenne im Wald.
Ja, geht alles.
Ungefragt. Ich habe Ihnen eine Antenne vor die Hütte gestellt, damit Sie mit uns zoomen können.
Sie müssen nur dagegen anschweigen. Wir hören das dann.
Nein, aber natürlich hast du, wenn du, wobei ich auch nicht losgelöst von Kontakten bin. Ich glaube, ich brauche nicht so viele physische Kontakte, so, und komme ganz gut über das Digitale, über die Runden, aber natürlich brauche ich Kontakte und natürlich brauche ich Austausch.
Ja, und die Dinge sind auch von Menschen gemacht, alles, was ich anfasse, ist …
Jetzt sag das doch nicht Mensch, so, ja, ich lasse sofort dieses Glas
los. Was? Das haben Menschen gemacht.
Bitte.
Wahrscheinlich, oder die Maschinen dafür gebaut.
Jetzt sag bloß, an manchen Dingen sind dann auch Tiere beteiligt.
Möglicherweise.
Du liebes bisschen.
Ja, ja. Aber das sind auch so Dinge, die man sich nicht klar macht. Was ist, ne? Wenn das ja alles das Leid der Welt mal rausschreien würde, was die Dinge so gesehen haben. Puh, das wäre laut. Ja, also um die Brücke zu schlagen von der Eremitin, die in die Antenne schweigt, zu unserem eigenen Menschenbild, weil ich glaube, es ist nicht so weit voneinander weg. Wir gucken nicht so gerne auf unsere Abhängigkeiten, wir gucken nee. Nicht so gerne auf unsere pathische Grundstruktur, wo wir was erleiden, wo wir nicht Herrinnen unseres Daseins sind und so. Das kommt einem alles irgendwie vor, also, ja, da ist man dann so hilflos, das ist nicht schön.
Und abhängig.
Ja.
Also diese Abhängigkeit, also mich machen ja diese Abhängigkeiten wahnsinnig.
Ja.
Dieses,
warum?
Hm? Dieses Aufrechnen macht mich wahnsinnig, weil ich so nicht bin. Also ich rechne nicht Sachen auf in so, ich mache jetzt das für dich, dafür machst du das für mich, mir ist das aber gar nicht so viel wert, deswegen solltest du lieber was anderes machen, weil mir das mehr wert ist. Und sozusagen dieses Ansammeln von so, ich habe jetzt diese Handreichung gemacht, dann erwarte ich zum Beispiel von dir diese andere Handreichung, du weißt nichts von der Erwartung, ja, tust dann einen Gefallen, der kommt aber gar nicht so gut an, weil man das gar nicht wollte und so. Das ist so, das ist ja auch Kommunikation, ne? Auch
ja,
diese
klar.
Handreichungen sind ja eine Art von Kommunikation und das ist so krass störanfällig und ich habe dann immer das Gefühl, ich muss so häufig raten, was ein Gegenüber möchte, liege damit sehr oft falsch.
Die sagen es einem aber auch nie direkt, weil sie denken, man könne ja, ihre sozialen Codes lesen.
Komme ich heute mit so einem Nougat-Ring an?
Ja, sagt die Rita, ich hatte mich so gefreut, dass du den gegessen hast.
Ja, so.
Und nee, ich hatte mich gefreut, weil ich dich imaginierte im Genuss dieses Dinges. Und,
ja, habe ich ja auch.
Ja,
das
ist auch
gut so.
Ich habe
aber noch welche gefunden. Gefunden.
Gefunden.
Ja, ja. Aber
bezahlt. Was
genau.
Das wieder gekostet hat.
Naja, aber das ist halt so störanfällig. Und mich macht diese Störanfälligkeit wirklich wahnsinnig, wenn Leute nicht nur rechnen, sondern auch noch so ein eigenes System zugrunde liegen, dass sie nicht mit dir kommunizieren und wo du dann sozusagen so random Sachen machst und dann das aber doch nicht genug wert war. Ja, dein Einsatz nicht so wertgeschätzt wurde, wie du dachtest.
Mhm.
Also, dass das jetzt okay ist oder so, dass das, ne, jemand sagte, ja, aber da hätte ich deine Hilfe gar nicht gebraucht. Und denkst du so, sorry.
Mhm.
So, und das, diese Kommunikation finde ich so störanfällig, dass ich dann an der Stelle immer sage, okay, dann möchte ich bitte gar nichts von dir haben, weil mir das zu stressig ist. Also es ist mir zu aufregend, das ist zu emotional an der Stelle, dann kaufe ich eine Dienstleistung.
Mhm.
Weil ich dieses Aufrechnen, das macht mich wahnsinnig.
Und wenn die Regeln klargelegt wären?
Na, dann wäre es ja einfach.
Wenn man sie denn teilt. Also zum Beispiel.
Genau, aber darüber könnte man sich ja wenigstens unterhalten.
Ja, ich habe gerade ein amerikanisches Buch über Boys and Sex, Girls and Sex gelesen, über diese Dating-Kultur und Hook-up-Kultur. Ich kenne nichts davon, habe aber dann auch ein bisschen weiter gelesen und recherchiert und mir war nicht klar, A, wie verregelt diese Treffen sind, also was man wann macht und in welchem Stadium und so. Und auch nicht, nicht nur wie verregelt das ist, sondern wie abhängig von sozialem und ökonomischem Status man sich darin zu bewegen hat. Es ist total klar, was man machen kann und was nicht, was dazu führt, dass echte Beziehungen dauernd scheitern. Mhm. Weil es zum Beispiel den Code gibt, wenn du dich für jemanden interessierst am College, dann darfst du auf keinen Fall eine intime Beziehung mit dem anfangen. Du musst am Wochenende saufen und irgendwie Leute aufreißen. Das ist sehr wichtig für den sozialen Status. So habe ich das verstanden. Man möge mich korrigieren, aber diese Hook-up-Culture habe ich so verstanden. Und zwar Mädels und Jungs und ja, Homo auch, Hetero, keine Ahnung, wie es mit Queer und so, da gibt es wenig Studien zu. Aber du darfst dich dann danach nicht irgendwie erkenntlich zeigen oder dankbar oder freundlich zugewandt oder so, weil es dann diese Eroberung zunichte macht. Da habe ich gedacht,
hä?
Ach Gott, ihr Armen. Weil, ja genau, wenn du dich für jemanden interessierst, darfst du im Prinzip nie mit dem reden. Da musst du irgendwie hoffen darauf, eine Art von romantischer Beziehung zu initiieren, wofür es dann auch wieder sehr viele Regeln gibt, wie man auf ein Date geht, bei welchem
ich
Date man was macht.
Ich
ja, siehst du, aber eben hast du noch gesagt, du würdest gern einen verregelten Katalog haben.
Nee, das über den man Punkt. Sich unterhalten, also ne, den möchte ich nicht, ich möchte den nicht von außen aufoktroyiert haben, sondern ich möchte selber in mich entscheiden, was ich da wie.
Ja, das versuch mal. Also im Kleinen ist ja hier auch noch, im Kleinen, wenn man ausgeht, ne? So, wer lädt ein? Ich bezahle immer einfach und dann kannst du aber mal gucken, was passiert.
Nee, du bezahlst nicht. Wir diskutieren das aus, wer bezahlt.
Ja entweder so und dann sagt der andere, ja, aber ich bin doch und ich so. Welche Kriterien macht man denn? Ich meine, bei Spielen ist wenigstens so ein Beipackzettel dabei. Der Jüngste fängt an zu würfeln oder der mit den größten Ohren.
Na, ich sag halt, wenn, also ich frage und dann, ich biete das an, wenn das jemand partout nicht
möchte.
Logisch
wäre, wer mehr verdient, bezahlt.
Ja, oder ich sage, es ist mir einfach eine Freude. Würde mir eine Freude bereiten, aber wenn du das nicht möchtest, ist es für mich auch okay.
Ja.
Also nicht dieses, ich will auch nicht sagen, es wäre mir eine Freude und dann machst du es, weil du mich nicht enttäuschen möchtest.
Ja.
Das finde ich, ich mag diesen emotionalen Druck dabei nicht.
Ja,
oder ich lade dich ein, weil ich bin der Mann, da muss ich so, das kategorisch nein. Kategorisch nein.
Das wollen wir erst mal sehen, wer hier der Mann ist. Ja, aber genau das ist es ja.
Weißt du, wie groß eine Klitoris ist?
Ja, genau. So, Hosenvergleich. Du darfst auf dem Frauenparkplatz. Wie das, ja. Aber genau das ist es ja, ne? Dann haben wir irgendwie Verregelungen, uns aber qua Individualismus dagegen entschieden. Ich möchte sagen, zum Glück, also zum Teil zum Glück, weil Traditionen natürlich auch was sind, woran man sich sehr schön festhalten kann.
Ja, wobei
so.
Diese App-Kultur, App und Dating, das sind ja auch im Prinzip Regeln, ne? Swipe
ja, das
left,
ist was,
swipe
was ich,
right, swipe, keine Ahnung was.
Ja, die kenne ich halt gar nicht, aber darüber wüsste ich auch echt mal gern Bescheid.
Ja, ich scheitere daran, weil ich die Regeln nicht kenne.
Und dann machst du einfach, oder was?
Ja, dann sind die Leute völlig
verrückt.
Irritiert, weil ich nicht das mache, was sie erwarten, was ich machen würde.
Du musst mal dieses Buch über amerikanische Dating-Kultur, wahrscheinlich sind wir soweit, das auch in etwa so zu machen.
Ja,
oder?
Aber ich kenne ja auch schon die Regeln nicht, die sozusagen, wie ich mich als Frau zu verhalten
Regeln
habe.
Regeln der Anbahnung? Es gibt genau, soll ich mal meine geheime
auch
Regel beruflichen, der Anbahnung?
Auch im beruflichen Kontext, wo es ja eigentlich gar keine Rolle spielen sollte, weil es da ja um Kompetenzen geht, gibt es ja auch geschlechtszugeschriebene Regeln, wie du dich zu verhalten hast.
Ja, das stimmt.
Da ich die ja schon ignoriere, oft.
Ja, war ich immer sehr dankbar, wenn mein Kollegium das mit ignorierte und sagte, an unserem Lehrstuhl arbeiten nur Männer. Pause, Pause, Pause. Ach so, und du.
Und Rita.
Ja. Okay, kann ich mit leben. Fand ich okay.
Ja, fand ich auch lange okay, finde ich nicht mehr okay jetzt.
Ja, mittlerweile würde ich sagen, hallo, schau mal. Aber jetzt bin ich ja auch nicht mehr so alleine. Oder ich würde sagen, an unserem Lehrstuhl arbeiten nur Frauen. Schau. sind sie alle. Und mir dabei ein Schnürres ankleben. Also man kann ja spielerisch damit umgehen. Das ist halt die Freiheit, die wir haben. Das ist eine große Freiheit, ich glaube. Es gab Zeiten und es gibt Orte, an denen es diese Freiheit nicht gibt. Aber es ist halt auch sehr, sehr anstrengend, das auszuhandeln. Also allein dieses, wer bezahlt jetzt das Essen, auszuhandeln. Wenn ich mir das für eine Beziehung als Grundmodus vorstelle, wird das natürlich sehr, sehr anstrengend. Und dann sagt man, das ist Beziehungsarbeit. So.
Ja, weil sich diese Regeln ja auch mal ändern können, ne?
Mhm, genau.
Also, weil sie fluide sind. Sie sind ja jetzt nicht irgendwie keine Gesetze.
Ja.
Die 10 Gebote unserer Beziehung.
Ja, richtig.
Erstens, und zweitens.
Ja, und es fußt so häufig darauf, jetzt versuche ich überzuleiten, mal gucken, ob ich das hinkriege, dass wir uns als autonome Individuen eigentlich verstehen, die Beziehungen auf dieser Basis eingehen. Es sind zwei autonome, also ich spreche jetzt auch nur für einen kleinen Personenkreis, aber nehme ich an. Ich weiß es eigentlich nicht so genau, aber ich glaube, dass es schon so ein Grundzug ist, dass man sagt, ich bin autonom, ich gebe mir selber die Gesetze, ich will die im Zweifel dann aushandeln, wenn der, die das andere nicht so mitmacht, wie ich das will, dann muss man drüber sprechen. Und Gernot Böhme hat in seinem schönen Buch Ethik leiblicher Existenz einen Gegenvorschlag gemacht und gesagt, also mit Autonomie haben wir uns eigentlich sehr viel eingehandelt, was noch so Erbschaft der Aufklärung ist, weil Autonomie natürlich so ein kantischer Begriff ist und letztlich dran hängt, dass wir A, unsere Vernunft benutzen, B, nur unsere Vernunft benutzen und C, uns zwar selbst das Gesetz geben, aber ein allgemeines Gesetz, nämlich in kategorischen Imperativ. Mhm. Also eigentlich ist es keine Freiheit im engeren Sinne, also ist sie schon, aber
weil wir uns hier freiwillig dazu entscheiden, diese Regel zu befolgen.
Ja, genau, weil man sie vernünftigerweise einsehen muss und sich dann freiwillig daran bindet. Und er schlägt dem gegenüber vor, den Begriff der Souveränität nochmal genauer ins Auge zu fassen. Und ich habe am Anfang gedacht, bah, was? Hier, souverän sind Staaten und die verhalten sich dann
Eliten
auch nicht.
Elitengedöns.
Ja, genau. Ja. Aber was er geltend macht, und das fand ich sehr schön, das ist, wenn man sich das so mal einfach bildlich vor Augen führt. Wen bezeichnen wir als souverän? Wer souverän ist, sagt er, kann auch irgendwie Flecken auf der Kleidung haben. Er geht aber souverän damit um. Autonom hieße irgendwie glatt zu sein, keine Flecken zu haben. Souverän heißt Flecken haben, aber irgendwie cool damit sein.
Und dann habe ich ja alles richtig gemacht.
Ja, lass mal sehen. Nur nicht zu viel waschen. Was? Darüber hinaus ne, natürlich auch die Flecken auf der Seele und so. Und einfach
die ist
auch
natürlich blütenweiß.
Um seine pathische Existenz zu wissen, also zu akzeptieren, dass ich vieles erleide. Dass ich über vieles nicht bestimme und trotzdem souverän damit umzugehen, heißt im Prinzip mehr als ein reines Vernunftwesen sein zu wollen, das seine Regeln selbst macht und sie mit dem anderen auf rein rationaler Ebene zu verhandeln.
Es heißt aber auch, dass ich viel mit mir selber ausmachen muss.
Mhm.
Das mache ich dann ja nicht mit den anderen aus, sondern ich gucke auf die Beziehung und versuche, wie ich souverän damit umgehen kann. Die Frage ist dann, wie ich in Beziehung trete, wenn ich alles mit mir selbst ausmache.
Ja, was heißt alles mit sich selber ausmachen? Ich glaube, das ist die Basis für souveränen Umgang miteinander. Denn letztlich ist ja durch die Hintertür der andere mit eingerechnet. Der ist ja Teil dieses Partischen.
Mit eingepreist.
Ja, genau. Hat man den Anzug billiger gekriegt, weil da schon ein Fettfleck drauf ist. Der Fettfleck ist der andere Mensch. Der stört irgendwie.
Es ist sehr spät.
Naja, aber in dem Bild stimmt es, glaube ich, schon.
Ja,
also
ja. Das
ist halt das andere, was stört, vielleicht auch meine Herkunft, die mir so latent irgendwie peinlich ist.
Als wenn ich
ist,
selber
oder
kleckern würde, das sind natürlich die anderen.
Natürlich, von den anderen vollgekleckert. Ne, von der eigenen Herkunft vollgekleckert, mit dem Matsch irgendwie in den Beziehungen, die ich schon hatte, mit dem Matsch an den Schuhen, von all dem, was ich falsch gemacht habe, wofür ich mich schäme, was im Zwischenmenschlichen schiefgegangen ist und all das. Und dann bin ich ja letztlich schon vom anderen betroffen und auf dieser Basis versuche ich, souverän zu agieren. Das heißt aber, mit den anderen souverän zu agieren und auch zu akzeptieren.
Weil du wieder in Beziehung trittst dadurch, ne? Oder danach.
Weil ich
mein
In-Beziehung-Sein weiß. Also das ist mal Basis von allem. Ja, ich bin in Beziehung und zwar auch, wenn das irgendwie störend, peinlich oder sonst irgendwie unangenehm ist. Aber ich bin Beziehungswesen von vornherein und auf dieser Basis trete ich neu in Beziehung ein. Also ich tue gar nicht erst so, als sei ich Herrscherin meines Universums oder Konstruktivistin, die sich ihre Wirklichkeit baut und die anderen kommen darin nur als StatistInnen vor, sondern ich weiß schon um …
Höre ich da eine Kritik an Watzlawick?
Nein. Was? Nein. Konstruktivismus finde ich super. Nein, differenzierten Konstruktivismus finde ich wirklich, hat gute Argumente auf seiner Seite, aber wie Konstruktivismus meistens verstanden und im Feuilleton verwendet wird. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Wir nennen diesen Podcast Ritas Unwohlsein.
Ja, ich habe mit viel, ja, schlimm, ne? Ich habe aber auch gerade Bauchweh, vielleicht liegt es daran. Und genau das ist so ein Punkt, meine leibliche Existenz bestimmt natürlich mit, wie ich denke, wie ich anderen begegne und so. Und warum tun wir immer so, als sei das nicht so? Warum tun wir so, als könnte man das rausrechnen? Tut man ja nicht.
Ja, das finde ich tatsächlich auch super spannend. Also wir rechnen es ja de facto raus.
Ja.
Wir versuchen es ja alles auf die rationale Ebene, warum mache ich das auch so, weil ich wollte Ratio sagen, auf die rationale Ebene zu heben. Und das funktioniert aber ja gar nicht. Also das funktioniert ja schon dann nicht, wenn wir irgendwie mies gelaunt durch die Gegend laufen. Das muss ja noch nicht mal an anderen Menschen liegen. Ja, sie spüren das aber.
Ja.
Und das können wir ja auch oft gar nicht, das haben wir nicht unter, also … Ich kenne wenige Menschen, die das super unter Kontrolle haben. Und wenn sie es unter Kontrolle zu haben scheinen, dann stimmt unter der Oberfläche irgendwas anderes nicht und ich kriege es nur nicht mit.
Es ist eine Scheinsouveränität, meinst du?
Ja, möglicherweise, ja, ne? Weil man so aufgezogen worden ist. Also Souveränität hieße ja im Prinzip auch, ich gehe mit allem souverän um. Das ist ja eine unmenschliche Forderung,
ja,
die
ist
ja nicht zu erfüllen.
Nein, das ist auch nicht gemeint. Das ist wirklich diese Gegenposition zur Autonomie gemeint. Ich guck mal, ob ich die Stelle
Nee, es ist ja eine erstrebenswerte Haltung. Aber das heißt ja auch, dass dazu gehört, dass ich auch akzeptieren kann, nicht souverän zu sein,
ja,
an bestimmten Stellen. Also souverän, unsouverän zu
sein.
Ja,
genau.
Ja, fantastisch,
und,
dann haben wir es doch.
Das ist ja das mit dem Fleck auf der Kleidung. Genau. Und dann kann ich, glaube ich, auch Beziehungen leben. Und Beziehungen leben, die nicht in Tauschbeziehungen aufgeht oder in der ich nicht alles berechnen kann. Wobei das Berechnen natürlich sein Recht hat, wie gesagt, Geld hat symbolische Eigenschaften in irgendeiner Form und ich fände es auch komisch rauszurechnen, wie die sozialen Unterschiede markiert werden anhand von
Und wenn
Ökonomie.
Wir in Lebensbeziehungen in irgendeiner Form sind, dann stehen wir in ökonomischen Beziehungen mit dem Außen, ja, lass uns Miete, was auch immer.
Ja,
das müssen wir aushandeln, es geht ja gar nicht anders.
Ja, ich glaube nur, dass wir eben eine zu starke Verengung des ganzen Diskurses vornehmen, wenn wir so tun, als habe alles nur ökonomische Gründe. Und das ist halt an dieser These des Homo Ökonomicus ist sehr überzeugend, weil es so schön greift. Und wenn man sich das mal näher anguckt, denkt man wirklich erstmal, ja genau, so ist es doch. Ich beurteile doch alles nur danach, ob es mir nutzt oder nicht. Und wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, merkt man eben, nee.
Ja, aber wir werden schon so ein bisschen dahin erzogen.
Ja, klar.
So. Und auch da gibt es ja Gegenbewegungen. Ne? Also das finde ich übrigens total spannend an diesem Zero-Waste-Leben, dass man einfach merkt, wie viel Arbeit in Dingen steckt. Ne?
Ja.
Wenn man alles selber macht, dann muss man das eben, also bei mir dauert es länger, ein Mittagessen zubereiten, weil ich nicht einfach Dosen und Töpfe aufmache.
Mhm.
Ich muss manchmal darüber nachdenken, ob ich am Abend vorher meine Kichererbsen in Wasser bade, weil sonst würde ich halt die Dose oder das Glas nehmen und so. Also das setzt dich, finde ich, schon wieder ein bisschen intensiver mit dem in Beziehung, was um dich herum passiert, was Arbeit bedeutet, was du machen musst, wo du auch ökonomischer handeln könntest,
ja,
aber im Zweifel dann irgendwo anders den Preis zahlst. Und das sind eben auch wieder Preise.
Den Preis zahlen. Naja,
ja, aber das sind ja Preise, die wir gar nicht so bemessen können. Also die Klimaveränderung, ja, das können, wie willst du das einpreisen?
Ja,
wie willst du sagen, was kostet das?
Ja, klar.
Und wenn wir das mal, das ist jetzt ein kleiner Sprung, aber wenn wir am Ende sozusagen drauf gucken, preisen wir sozusagen Wohlergehen von Menschen mit ein bis hin zu Menschenleben.
Ja, klar.
Und da fängt es an, dass wir eine andere Diskussion führen müssen. Da dürfen wir eigentlich nicht mehr darüber reden, was kostet es uns, können wir uns das leisten? Die Frage ist, können wir es uns leisten, Menschen sterben zu lassen? Und Die Rechnung würde ich gerne sehen.
Ja, das oder müssen wir überhaupt in dieser Kategorie von sich leisten sprechen? Und was bedeutet das auch? Also Wert beim Messen ist eben mehr als irgendwie eine Bilanz zu ziehen.
Das ja, ich glaube, das liegt aber daran, mit wem wir darüber diskutieren.
Ja, das stimmt, weil Humankapital ist nun mal auch so ein Wort.
Ja, aber das, was zum Beispiel auch maßgeblich dazu beiträgt, dass es eben zu diesen Umweltverschmutzungen und so, ne, das sind ja, also wir sagen, das ist die Industrie, das stimmt natürlich auch nicht.
Ja, die Industrie, das ist dann das radikal andere vom Menschlichen, ne? Das sind so Maschinen, die Ahnung, wo die herkommen und wer die bedient.
Genau, dann können wir sagen, das ist Wirtschaft, die Industrie, das ist Wirtschaft, dann sind wir in wirtschaftlichen Bezügen und damit müssen wir handeln. Ja. Also das heißt, wir müssen mit diesen Interessen handeln, die aber ja eigentlich Menscheninteressen sind.
Ja, genau.
Und ich finde, da muss diese Abstraktionsebene eigentlich wieder raus aus Beziehung.
Ja, ich glaube eben, dass das, wie du schon sagst, uns besonders auch heute ausmacht, dass wir die ökonomische Sprechweise auf alles übertragen und damit eigentlich an beiden Enden des Spektrums was falsch machen. Mhm. Wir verengen zu sehr, indem wir da alles unter die Knute der Ökonomie packen. Und wir werden auch der Ökonomie nicht gerecht, weil wir dann gegen sie rebellieren und sagen, die ist das radikal andere, die muss hier draußen bleiben. Mhm. Also es ist auf zweierlei Weise falsch, weil sie uns natürlich in bestimmter Weise betrifft und zwar in allen Lebenslagen betrifft, weil Leben eben auch Wirtschaften heißt.
Wir leben in Beziehung mit Ökonomie und Wirtschaft. Oh Gott, ist das schrecklich.
Ja, genau, da wird man ganz nervös.
Na toll, Rita, jetzt kann ich nicht mehr schlafen.
Die schöne antikapitalistische Haltung. Schon wieder in eckige Klammern gesetzt.
Ich werde von rauchenden Schloten träumen.
Na, ja.
Abgeholzte Regenwälder.
Ja, ist alles, ich sag ja, die Dinge um uns rum, die nicht schreien, aber die
sind, die schreien täten, auch, wir hören sie nur nicht.
Ja, genau, ist glaube ich wirklich so. Und da tun wir der Ökonomie eben doppelt keinen Liebesdienst mit und den Beziehungen aber auch nicht. Ja. Das wäre halt viel gewonnen, wenn wir im Diskurs da klarer würden und sagen würden, okay, was beschreiben wir mit welchem Vokabular? Was ist Ökonomie im engeren Sinne? Was bedeutet eine Kalkulation? Wo ist das sinnvoll und wo ist es aber auch unangebracht? Und wo sind nicht Mehrwerte, wie zum Beispiel Bildung oder Beziehung oder Care? Das ist nicht nur ein Mehrwert, sondern es ist etwas anderes. Wir können es mit anderen Maßstäben besser fassen als mit den rein ökonomischen.
Aber welche würden wir denn da anlegen?
Also ich habe mit diesem Theorem von Pathos und Response kommt man relativ weit, würde ich sagen, wenn man über Beziehungen spricht und auch über Care. Also Pathos heißt ja letztlich das, was ich erleide, leiden, sich helfen lassen. Böhme würde sagen, wenn ich die Ethik leiblicher Existenz mit auf dem Schirm habe bei diesen Gedanken, dann kann ich mir auch besser helfen lassen, weil ich mich davon löse, eigentlich unkörperlich zu sein oder niemals Hilfe zu brauchen, sondern weil ich in diesem Sinne souverän bin, dass ich sowieso schon immer andere brauche. Und ich glaube schon, dass wir dann Vokabular entwickeln könnten, dass sich jenseits von, was haben wir alles gesagt, Heiratsmarkt, Einpreisung, Bilanzen und so weiter orientieren würde und dass wir dann aber eben dieses Vokabular auch wieder genauer benutzen könnten, da wo es hingehört.
Aber ich glaube genau, das ist das an der Stelle das Problem, ne? Dass wir eine große Anzahl an Menschen haben müssten, die dieses Vokabular benutzen wollen. Also sonst, es funktioniert halt nicht, wenn du sagst, ich möchte aber dieses Vokabular benutzen und alle anderen sprechen eine andere Sprache.
Ja, lass uns ein Lexikon schreiben. Nee, ja, wirklich. Also, also viele Begriffe sind uns, ach, enteignet klingt auch schon wieder falsch, aber sind uns so aus den Händen geschlagen, weil wir damit ein alteuropäisches, weißes, ausgrenzendes Denken anschließen, vermeintlich. Sie sind aber noch wichtig und ich würde sie gerne unter diversen Bedingungen zurückgewinnen. Mhm. Also zu sprechen von Autonomie meinetwegen und nicht nur Kant zu meinen, sondern, weiß ich nicht, drüber nachzudenken, welche Freiheitsbegriffe wir denn heute veranschlagen würden und wie wir alle damit wirklich alle meinen würden, nicht nur theoretisch, sondern möglicherweise auch politisch und praktisch und so. Also ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir uns die Begriffe wegnehmen lassen oder auch Beziehung irgendwie als sowas, naja, das ist sowas, worüber Frauen abends bei einem Prosecco reden. Mhm. Das ist Unsinn, das ist ein philosophisch strenger Begriff, den man fassen kann und mit dem man hantieren sollte oder so. Und sich das wegnehmen zu lassen, das finde ich falsch. Das.
Aber Rita, wir hatten das doch, Frauen reden über intersoziale Beziehungen, ja, ja. Und Männer reden über Wirtschaftsbeziehungen.
Ja, ja.
Jetzt sieh das doch endlich mal ein.
Ja, ich sehe das. Ja. Ich gehe auch in die Wirtschaft, wenn sie wieder öffnet.
Ich muss auch genau gerade daran denken. Ich habe gerade so einen Bierdurst plötzlich.
Ja, lass uns Schluss machen. Wir haben Ingwertee. Gilt das auch?
Ja, ja. Wir sagen einfach nicht, dass wir ein Schlückchen haben wir nicht.
Ich habe keins.
Nee, ich weiß.
Es tut mir leid.
Ja, es ist ein bisschen tragisch hier.
Darf man eigentlich? Ja, ich weiß.
Das ist aber kalt.
Es ist so freudlos hier zu sein.
Wir haben ja Schokolade.
Ja, richtig.
Aber hallo.
So.
So.
Bier und Schokolade.
Und eine Literaturliste.
Genau, die haben wir auch. So, in alphabetischer Reihenfolge. Und ich möchte an dieser Stelle ausnahmsweise einmal eine Sache betonen. Ich zitiere all das, was ich zu zitieren habe, so nach bestem Wissen und Gewissen. Das heißt nicht, das muss man eigentlich nicht dabei sagen, aber es ist mir hier wichtig, dass ich mit all dem konform gehe oder das gut finde, was ich da gelesen habe. Selbstverständlich nicht. Ich sage das, weil mir StudentInnen immer öfter gesagt haben, was? Ja, wir wussten gar nicht, dass sie das und das. Und dann sage ich immer, was? Ja, sie müssen alles lesen. Sie müssen Mein Kampf lesen und die Bibel, um das alles zu verstehen. Also, nee, wirklich. Und da geht es jetzt nicht darum, was ich schön finde oder so, sondern es geht darum, mich dem Thema zu nähern. So, Jens Bergmann, der Preis der Liebe. In einem Wirtschaftsmagazin, ist online abrufbar.
Überraschend.
Gernot Böhme habe ich zitiert, Ethik leiblicher Existenz, das Kapitel Souveränität und die Ethik des Pathischen, das ist relativ am Ende des Buches. Michelle Welbeck, Ausweitung der Kampfzone, ist eine, habe ich mich dran erinnert. Junge, Junge, das war.
Ich habe ein Welbeck-Buch gelesen und war wirklich, dachte, es ist ein Desaster.
Puh.
Ja, ja, anstrengend.
Darf man dann denken, ist aber durchaus eine literarische Illustration all dessen, was wir hier kritisiert haben. Naja. Eva Illus, der Konsum der Romantik, um diesen Begriff der Romantik ins Feld zu holen, besser als ich es getan habe. Barbara Kuchler und Stefan Beer. Soziologie der Liebe, romantische Beziehungen in theoretischer Perspektive. Das ist sehr erhellend. Das sind leider alles SoziologInnen, aber ja, philosophisch habe ich aber nicht so viel gefunden. Ja, ich würde natürlich immer gerne vor allen Dingen aus dem Philosophischen zitieren. Tue ich jetzt, nämlich mit Julian Niederrümelin. Der Aufsatz heißt Homo Ökonomicus versus Homo Ethicus über das Verhältnis zweier Grundorientierungen menschlicher Existenz. Das ist in einem Herausgeberband, der Homo heißt, Menschenbild, Menschenbilder. Und Christine Wimbauer, Geld und Liebe, zur symbolischen Bedeutung von Geld in Paarbeziehungen. Ist nicht ganz leicht zu lesen, ist sehr akademisch, weil ich glaube, ihre Dissertation, aber erhellend, kann ich empfehlen.
Okay, dann genau, könnte ich euch noch sagen, wo ihr uns erreicht, wenn ihr uns ein Feedback dalassen möchtet zu dieser Podcast-Folge oder zum Wert von Beziehungen, zu unserem Wert von Beziehung mit
was
euch.
Ist, was, das haben wir nicht beantwortet, ne, deine Eingangsfrage.
Nee.
Naja.
Die ist ja auch nicht zu beantworten,
ja,
ehrlich gesagt. Also ich meine, was willst du denn darauf antworten?
Es ist mir lieb und teuer, so.
Genau, lieb und teuer, aber eben nicht in einem ökonomischen Sinn.
Ja.
Genau, also ihr könnt uns erreichen unter rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Da haben wir übrigens eine Mail hinbekommen, das habe ich heute natürlich, ist mir gerade eingefallen, nachdem du die Literaturliste vorgelesen hattest. Wir mögen doch in Zukunft mal drüber nachdenken und wir machen es manchmal, am Ende ein Fazit zu ziehen.
Ach gut, gute Idee.
Ich finde das auch, ich finde es eine hervorragende Idee. Ich weiß so nicht, ob
mal gucken, ob es uns gelingt.
Ja, ob man bei allem immer so ein Fazit ziehen kann, weil wir ja doch auch oft in losen Enden denken, also in Gedankenanregungen. Aber trotz allem, danke für diesen Hinweis, ich habe es mal wieder.
Und diesmal hatten wir aber auch eins, nämlich, dass wir zumindest versuchen wollen, unser Vokabular genau auf das auszurichten, was wir eigentlich sagen wollen.
Wir wollten ein Buch schreiben.
Ja, richtig.
Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für diesen Tipp. Ihr müsst es dann lesen. Viel Spaß dabei. Nein. Also, bevor uns da jemand drauf festlegt, wir haben auch einen Twitter-Account unter @wdd_podcast. Ihr findet uns auf einer Facebook-Seite Noch ist sie da, also folgt uns, wenn ihr möchtet. Mhm. Und ihr könnt uns natürlich da finden, wo ihr überall so Podcasts hört. Und da freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast, Rita rollt schon mit den Augen,
nein,
bewertet.
Was?
Jetzt schon.
Ja. Es ist, nein, ich kann das, ich finde es hoch anerkennenswert, dass du all das tust. So.
Nee, ich tue das, ich rufe dazu auf, dass es,
genau. Ja, aber du betreust das ja und so und das ist Arbeit und, ja.
Ja, unbezahlbar.
Ja.
Nein, das, wir machen es wirklich gerne, ihr müsst es natürlich nicht bezahlen, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr da eine Bewertung hinterlasst und wenn die dann positiv ist, dann machen wir ein kleines Freudentänzchen, davon gibt es keine Videos auf TikTok, also macht euch keine Sorgen.
Und das ist gut für euch.
Das ist gut für uns alle. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt, ja, was sagt man jetzt gerade eigentlich?
Bleibt in Beziehung zu was auch immer, wem auch immer. Und zu euch selbst.
Wollte ich gerade sagen, mit euch selbst. Probiert das mit dieser Souveränität doch mal aus.
Ja, schön im Lockdown.
Kann man ja. Hat ja, man ja klar. Auch Zeit, drüber nachzudenken. Mhm. Ich übe das täglich auch weiter und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Gucken, wie weit wir dann gekommen sind. Tschüss.
Tschüss.